Wir hören den heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Da gingen sie ins Grab hinein und sahen einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen. Der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie erschraken. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht da die Stelle, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen vom Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, die Auferstehung von Jesus, ist das vielleicht doch nur eine Fantasievorstellung frommer, ausgeflippter Frauen, die den Tod von Jesus einfach nicht verkraftet haben? Und der Glaube an die eigene Auferstehung, ist das vielleicht doch nur eine Wunschvorstellung lebensuntüchtiger Weicheier, die sich der harten Realität des Todes nicht stellen können oder wollen? Der Auferstehungsglaube, eine psychische Fehlleistung oder eine Revolution, die völlig neue Realitäten ins Leben bringt? Die Kirche, ein Jesus-Gedächtnisverein zur Förderung der Moral oder mehr? Und der Mensch, ein biologisches Wesen wie andere auch, vergänglich oder viel mehr? Lebt man nur im Gedächtnis seiner Lieben weiter, jedenfalls so lange, bis sie Alzheimer haben oder selber sterben? Oder gibt es eine andere Perspektive? Das mit der Auferstehung, ist das Wahn, Wunsch oder Wirklichkeit? Überlege bitte einmal ehrlich, was würdest du dir denn wünschen? Solange das Leben schön ist, wünschst du dir, dass es nie aufhört, klar. Da wollen wir immer hierbleiben. Wenn es beschwerlich wird und unerträglich, die Schmerzen nicht mehr zum Aushalten sind, wenn man es satt hat, na dann wünschst du dir vielleicht den Tod. Und dann? Ich meine, wenn mit dem Tod alles aus wäre, hätte das doch durchaus seine Vorteile. Erstens ist dann alles vorbei, was mir hier zusetzt, und ich habe endlich meine Ruhe. Ist doch okay, oder? Ich meine, wenn ich nachts ohne Träume schlafe, also nichts merke, da vermisse ich doch nichts, oder? Vermisst da jemand was? Ist doch alles in Ordnung. Wenn der Tod heißt, ich bin für immer bewusstlos und merke nichts mehr, dann ist doch alles gut. Und zweitens, wenn mit dem Tod alles aus ist, dann kann ich hier leben, wie mir es passt. Ich koste alles aus und das war's. Verantwortlich bin ich nur mir selber und meinen Mitmenschen. Auferstehung hieße, es geht weiter. Ganz neu und unbegrenzt, ganz anders, in einer neuen Dimension. Dann stände allerdings sofort die Frage, wo und wie geht es weiter? Und wenn es Gott gibt, kann ich dann vor ihm bestehen? Für immer bei ihm sein? Das wäre sicher gut, dann bin ich sicher so glücklich, dass das alle Leiden und Qualen und Schmerzen, alle Nachteile um des Glaubenswillens auch mehr als aufwiegt. Dann werden auch meine Fragen und dunklen Rätsel gelöst. Was aber, wenn ich nicht vor Gott bestehen kann? Wo lande ich dann? Was wäre, wenn es die Hölle wirklich gäbe? Was würde dann alles Schöne und alles Vergnügen hier nutzen, wenn ich dann für immer in Abgründe versinke, die alles in den Schatten stellen, was wir hier als Hölle vielleicht erleben oder bezeichnen? Und dann dort für immer bleibe in diesen Abgründen. Was nützt das dann? Auferstehung, ist das Wahn, Wunsch oder Wirklichkeit? Wenn das mit der Auferstehung stimmt, dann werde ich, solange ich meine Sinne einigermaßen beisammen habe, bei meinen Entscheidungen zuallererst die Konsequenzen für die Ewigkeit bedenken. Und dann werde ich mich nach den Maßstäben und nach dem Willen der höchsten Instanz, also Gott, richten und nicht nach meinen momentanen Einfällen und Bedürfnissen und Wünschen. Und dann sind auch die Maßstäbe meiner Umwelt und Gesellschaft eben nicht maßgebend für mein Leben. Wir merken, das hat Riesenkonsequenzen. Ob die Auferstehung von Jesus und damit unsere Auferstehung Wahnvorstellung, Wunschvorstellung oder Wirklichkeit ist. Uns ist gar nicht so sicher, was unserem Wunsch entspricht. Dass das mit dem Tod alles aus ist oder dass es weitergeht. Vielleicht ist das, wenn es mit dem Tod alles aus ist, das viel bequemere, das viel bessere. Für uns oder viele oder wie auch immer. Das ist nicht so eindeutig. Schauen wir uns die drei Frauen einmal an, die da in aller Herrgottsfrühe auf den Friedhof gehen. Waren das nur traumatisierte, hysterische Weiber, die gerade einen psychotischen Schub erlebt haben und dann irgendwelche Gespenster sahen? Und da haben wir es noch in der Bibel. Oder waren die zwar traurig, aber gesund? Waren die von Sinnen oder bei Sinnen? Jesus war gestorben und begraben worden. Das hatten die Frauen miterlebt, seinen Tod und auch sein Begräbnis. Dann war Ruhe, Sabbat. Da lief nichts, auch bei den Frauen nichts, außer Tränen. Am Ende des Sabbats, das heißt am Sonnabendabend, nach Sonnenuntergang, kauften sie wohlriechende Öle und Salben zur Einbalsamierung. Was heißt das? Man hat Tote einbalsamiert. Sie haben also den Tod von Jesus als Realität erkannt und anerkannt. Und noch mehr, mit dieser Einbalsamierung wurde der Tod als letzte Realität sozusagen noch einmal besiegelt, bestätigt. Und damit war klar, der Tod ist hundertprozentig das Letzte, weiteres ist nicht zu erwarten. Punkt. Soweit waren sie. Und wenn sie die Auferstehung im Blick gehabt hätten, dann hätten sie nicht ihr Vermögen für diesen teuren Balsam ausgegeben. Und dann wären sie nicht in diesen kostbaren Ölen zum Grab marschiert. Sie sind aber marschiert. Und nicht um Osterwasser zu holen. Denn bei diesem Aberglauben darf man bekanntlich nicht reden. Aber die Frauen glaubten weder an den Osterhasen, noch an die Kraft des Osterwassers, noch an die Auferstehung. Sie redeten aufgeregt miteinander. Es fiel ihnen nämlich unterwegs ein, dass da jemand den Stein wegwälzen müsste. Naja, ein bisschen durcheinander waren sie wohl doch. Oder es waren halt typische Frauen, die erst reden und handeln und dann währenddessen mal anfangen zu überlegen, was sie da eigentlich machen oder sagen. Nein, ich will sie jetzt nicht diskriminieren. Im Gegenteil, vermutlich folgten sie ja ihrem Herzen und wollten dem toten Jesus ihren letzten Liebesdienst tun. Und von den Männern, den Jüngern, diesen Helden, da war ja keiner zu sehen weit und breit. Also die trauten sich nicht auf den Friedhof. Die Frauen waren mutiger als die Männer. Und sie waren voller Liebe. Und dann, oh Schreck, der Stein ist weg. Ob sie davon jetzt erleichtert waren oder schockiert, steht nicht da. Sie gingen einfach auf das zu, was sie da erwartete. Wieder mutig, finde ich. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen Sonntag ganz früh, es ist noch dunkel, gehen zum Grab Ihrer Lieben, gerade beerdigt, und Sie sehen, das Grab ist aufgebrochen. Was machen Sie denn da? Ich könnte mir vorstellen, manche würden sich sofort wieder rumdrehen und die Polizei rufen, aber nicht sich trauen, dort reinzugucken. Diese Frauen tasten sich mutig hinein in diese Grabhöhle im Felsen. Und sofort kommt der nächste Schock. Kein Jesus ist da, aber dafür ein anderer junger Mann. Nicht im Totenhemd, sondern ganz in Weiß und sehr lebendig. Erschreckt nicht, meint er, nur der Herr hat gut reden. Ja, er hat Gutes zu reden. Und dieser weiße Mann weiß alles. Er weiß, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten, den Toten. Und noch mehr, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Schaut, da ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht wieder zurück, sagt seinen Männern, den Jüngern, Bescheid und auch dem Petrus, in Galiläa werdet ihr ihm begegnen. Nicht hier auf dem Friedhof, sondern dort, wo ihr lebt. Und ihr werdet genau das erleben, was er euch gesagt hat. Die Frauen rennen raus aus der Grabhöhle, sie fliehen und zittern vor Entsetzen, steht da, und sagen zunächst keinem ein Sterbenswörtchen. Verständlich, oder? Das hat ihnen die Sprache verschlagen, sogar den Frauen. Aber vielleicht hatten sie auch Angst. Wenn wir das jemandem sagen, die liefern uns gleich ein. Haben Sie schon mal Dinge erlebt, von denen Sie sich nicht trauen, das weiterzusagen? Ich erlebe das gar nicht so selten. Da sitzen Menschen bei mir mit ihren Problemen oder ich bei ihnen. Und dann fangen sie ganz vorsichtig an, bestimmte Dinge anzudeuten, die sie erlebt haben. Und sie testen erst einmal, wie ich reagiere. Ob ich sie für verrückt erkläre? Oder ob ich sie vielleicht verstehen kann? Oder ob mir das vielleicht sogar vertraut ist, was sie da erzählen wollen? Und dann werden sie mutiger und erzählen mehr, vielleicht sogar alles, und sind am Ende sehr erleichtert und befreit, dass sie mal darüber reden kann. Viele leben ja immer noch in diesem Weltbild der Aufklärung. Das heißt auf Deutsch mit Scheuklappen und Augenbinde. Also sie leben in einem geschlossenen Weltbild, das ideologisch der Physik des 19. Jahrhunderts noch entspricht, muss man sich mal klar machen. Aber soweit denken wir nicht. Also da gibt es ja nur Materielles und Innerweltliches und nichts Übermaterielles und nichts Geistliches. Und da gibt es natürlich keine Erklärung für gewisse Dinge. Und was man nicht erklären kann, gibt es eben dann nicht. Da muss jemand verrückt oder krank sein oder dumm. Nein, es gibt Höheres. Es gibt höhere Wirklichkeiten und die zeigen sich manchmal auch. Und manche sind dafür sensibler als andere, das ist so. Aber die da sensibler sind, die sind gerade nicht beschränkt, sondern viel offener als die, die das leugnen oder abstreiten. Und oft brauchen diejenigen, die so etwas erleben, Hilfe, um damit umzugehen, um das richtig einzuordnen oder auch um frei zu werden von bestimmten Dingen. Also ich denke, diese Frauen reagieren sehr gesund. Auch wenn sie völlig durch den Wind sind und zitternd ganz außer sich und erstmal nicht darüber reden können. Dem ersten Schock durch die Kreuzigung folgte der zweite im frühen Friedhofsgrauen. Das waren zwei Horrorerlebnisse. Das Leben dieser Zeugen erst einmal vollständig durcheinandergebracht haben und dann vollständig neu gemacht haben. Das hat sie bis in die tiefsten Tiefen erschüttert und dann verändert und neu aufgestellt. Das waren keine Einbildungen, die von innen kamen, sondern das waren überwältigende Ereignisse von außen, die sich bis ins Innerste ausgewirkt haben, so rum. Gott kann sich zeigen bis heute. Und manchmal, vielleicht sogar oftmals, ist es tatsächlich so, dass jemand erst tiefe Erschütterungen durchlaufen muss, ehe das, was am Kreuz und in der Auferstehung von Jesus geschehen ist, wirklich in seinem Leben greift. Die Frauen erschrocken, sie fürchten sich und sind entsetzt. Man erschrickt normalerweise über Dinge, die nicht im eigenen Konzept stehen, die deshalb überraschen. Man fürchtet sich normalerweise vor Dingen, die einem überlegen sind. Man ist entsetzt und außer sich bei Dingen, die das eigene Denkvermögen und Bewältigungsvermögen übersteigen. Und so gesehen reagieren diese Frauen völlig normal und gesund. Und später werden sie heil durch den auferstandenen Jesus. Der Schock über das Leiden am Kreuz wurde durch den noch viel größeren Schock durch die Auferstehung überwunden. Also die Wirklichkeit der Auferstehung und der Ewigkeit ist größer als die Wirklichkeit des Todes und der irdischen Welt. Das Leben und die Möglichkeiten Gottes sprengen alle menschlichen Denk- und Bewältigungsmöglichkeiten. Was Gott kann, haben wir eben nicht mehr unter Kontrolle. Das übersteigt alles. Und das heißt nun übrigens auch, wir müssen uns nicht mehr vom Negativen, von Leid, Krankheit und Tod kontrollieren lassen. Die Auferstehung von Jesus lässt uns alles in einem neuen Licht sehen. Sie stellt uns in eine neue Wirklichkeit. Wie kann das geschehen? Die Frauen haben sich die Auferstehung nicht eingeredet und ich kann sie ihnen auch nicht einreden, will das auch nicht. Die Frauen haben eine Offenbarung darüber empfangen. Gott hat es ihnen selber deutlich gemacht und genau das brauchen wir auch. Was haben die Frauen dazu getan? Sie haben Jesus gesucht. Sie sind dorthin gegangen, wo sie meinten, ihn zu finden, auch wenn sie da erstmal falsch lagen. Sie haben ihn am Grab nicht getroffen. Aber sie haben alle Hinweise erhalten, die sie brauchten, um weiterzukommen. Später ist ihnen Jesus dann begegnet und ihr Leben wurde tatsächlich neu. Und wenn wir am Ende sind und auch sonst, können wir beten, Herr Jesus, zeig du dich mir doch. Und zeig mir doch, wie alles im Licht deiner Auferstehung und im Licht deines Sieges aussieht. Und dann sollten wir hören und suchen, bis die Antwort kommt. Suchen in der Bibel, suchen auch zusammen mit anderen Christen, uns helfen lassen. Und wenn dann die ersten Hinweise von Gott kommen, auch wenn sie vielleicht leise kommen oder unbedeutend klingen, dann sollten wir darauf eingehen und ihnen folgen. Und dann wird klar, Jesus lebt. Er hat alles in der Hand. Er ist stärker als alles. Das überwältigendste Ereignis, das jemals stattfand, war die Auferweckung von Jesus Christus aus den Toten. Wenn wir von diesem Ereignis überwältigt werden, dann können wir auch alles andere bewältigen. Die Auferweckung von Jesus ist Gottes große Antwort auf unsere vielen kleinen und auch großen Fragen und Nöte. Sie ist Gottes Antwort. Und das bedeutet dann auch, wir haben Verantwortung. Nicht nur vor den Mitgeschöpfen, sondern eben vor unserem Schöpfer. Und nicht nur in dieser ablaufenden Zeit jetzt, sondern für die Ewigkeit. Wobei, was im Licht der Ewigkeit bestehen kann, tut unserer Welt und unserem Leben heute und hier auch am allerbesten. Und wer erfasst und angenommen hat, was am Kreuz geschehen ist, also wer aus der Vergebung Gottes lebt, den bringt Gott auch mit dem Auferstehungsleben von Jesus Christus zusammen. Der lebt in Ewigkeit mit ihm. Die allerbeste Nachricht aller Zeiten ist, Jesus lebt. Und das ist kein Wahn, das ist auch kein frommer Wunsch. Das ist Wirklichkeit. Fakt. So ist es. Und das heißt Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, es gibt so vieles, worüber wir erschrecken. Am schrecklichsten ist der Tod, der uns erstarren lässt. Deine Liebe ist stärker. Deine Liebe erlöst uns aus unserer Starrheit. Deine Liebe befreit uns aus unserem Eingeschlossensein. Deine Liebe löst die Binden und Bindungen, die uns festgelegt haben. Deine Liebe ist stärker als unsere Natur. Übernatürlich greifst du ein und erwächst zu neuem Leben. Das Feuer deiner Liebe taut alle Kälte auf. Dein Geist triumphiert über alles Fleisch. Dein Wort siegt über die Gedanken, die unser Verstand festgelegt hat. So hilf uns, deinem Wort zu trauen, damit Neues in uns und durch uns wachsen kann. Komm mit deinem Geist, damit wir aufgerichtet werden und aufstehen können gegen den Tod und alles, was das Leben vernichten will. Komm mit dem Licht der Freude des Himmels, das die Nacht unserer Depression und Resignation überwindet und wieder Tag werden lässt, an dem wir leben und handeln können. Bitte komm mit deinem Trost in alles Entsetzen über das Leid, damit heil wird, was zerbrochen ist. Und wie du Christus zu neuem Leben erweckt hast, so hast du ein neues Leben für uns. Es beginnt hier und jetzt und wird in einer Herrlichkeit vollendet, die wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können. Lass so die Botschaft der Auferstehung bei uns ankommen und mache uns selber zu Boten deines Lebens. Amen.